Wir hören auf den Predigttext für den heutigen Sonntag. Steht in Johannes 12, die Verse 1 bis 6. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn hernach verriet: Warum wurde dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft und das Geld den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil ihm an den Armen lag, sondern er war ein Dieb. Er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde.
Ja, jetzt hätte ich eigentlich auf meinem Weg hier hoch um mich herum alles voll mit diesem Parfüm sprühen sollen oder müssen. So war es ja in dem Text auch. Aber keine Ahnung, vielleicht hat jemand Asthma oder so, deshalb lassen wir das mal sein. Aber wir haben den Text gerade gehört und da war genau das passiert. Ein Duft, der den ganzen Raum erfüllt. Und wir wollen heute anhand von 3 Personen durch diesen Text gehen und mit jeder dieser 3 Personen uns einen Aspekt jeweils für uns mitnehmen. Vorher aber noch kurz zu dem Kontext von dieser ganzen Begebenheit. Hier in Vers 1 wird gesagt, dass Jesus bei Bekannten, bei Freunden in Bethanien ist, nämlich bei Lazarus und seinen Schwestern. Und zwar nach der Auferweckung von Lazarus. Und jetzt geben diese 3 Geschwister ein Festmahl für Jesus. Das finde ich ganz spannend. Die vergessen nicht, Jesus zu danken, ihm die Ehre zu geben für das, was er getan hat. Zum Beispiel diese Auferweckung des Bruders Lazarus. Wie leicht passiert es uns, dass wir irgendwie eine besondere Gnade erleben oder eine Gebetserhörung. Wir merken, Gott wirkt. Und dann bleiben wir da stehen. Ah, das Problem ist ja jetzt gelöst, die Sache hat sich geklärt, aus den Augen, aus dem Sinn. Und wir danken nicht. Aber die 3 Geschwister hier, die sind Jesus dankbar. Und die wollen ihn ehren, wir lesen es, mit einem besonderen Festmahl, einem besonderen Festessen für Jesus. Und dabei sehen wir in Vers 2 dann was ganz Charakteristisches. Da will ich auch kurz noch drauf eingehen. Martha bedient die Leute. Martha diente bei Tisch, so steht's da. Und Maria sucht die Nähe von Jesus. Also es ist irgendwie Gegensätzlichkeit oder Andersartigkeit erstmal. Genauso wie wir das von einer anderen Geschichte kennen aus der Bibel, aus Lukas 10, Vers 3, ganz anderer Zeuge, nämlich Lukas, nicht Johannes. Ganz andere Begebenheit. Und da ist Jesus auch bei den Geschwistern zu Gast. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte, wo dann Martha sich beschwert. Jesus, sag mal was zu meiner Schwester. Ich mache hier die ganze Arbeit, ich bin am Tun und Machen hier und da. Und die sitzt nur da, die soll mir mal helfen. Und dann kommt dieses berühmte Martha, Martha. Aber das finde ich spannend. Wir merken hier diese Charakteristik. Und das ist eines von sehr vielen Argumenten für die Glaubwürdigkeit der Evangelien, für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Weil wir haben unterschiedliche Begebenheiten, da liegen Jahre zwischen, unterschiedliche Zeugenaussagen, die die Dinge beschreiben, aber wir sehen dasselbe Verhaltensmuster. Martha hat irgendwie einen bestimmten Typ und Maria ist irgendwie ein ganz anderer Typ. Vielleicht kennt ihr J. Warner Wallace. Ist ein Polizist und inzwischen ein Apologet aus den USA. Der war Atheist und hat gesagt, was wollen die Christen immer mit ihrer ollen Bibel? Die nerven mich. Und jetzt hat er sich irgendwann mal hingesetzt und sich gesagt, ich als Polizist, ich als kluger Atheist, ich lese mir das Ding jetzt mal durch und ich zerfledder die ganze Bibel da und dann kann ich argumentativ die ganzen Christen da mal aufs Abstellgleis schieben. Und dann hat er angefangen und hat die Evangelien gelesen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann hat er gemerkt, ich sehe genau dasselbe wie in meiner Arbeit als Polizist. Verschiedene Zeugenberichte, jeder hat verschiedene Perspektiven, Dinge erscheinen widersprüchlich. Aber Dinge bestätigen sich auch und ich sehe bestimmte Verhaltensmuster. Ich sehe so Beiläufigkeiten, die irgendwo erwähnt werden und viele Dinge. Ist ein ganz spannendes Thema. Und das hat ihn dazu gebracht, dass er sich bekehrt. Und er ist heute, wie gesagt, ein Apologet. Und hier sehen wir auch dieses Verhaltensmuster. Und übrigens auch bei der Auferweckung von Lazarus. Martha, dieser Kopfmensch, Macher, die geht Jesus entgegen, als er dann kommt, redet mit ihm, diskutiert. Da geht es dann um die Auferstehung am letzten Tag und so weiter. Und Jesus reagiert auch entsprechend darauf, nämlich er redet mit ihr und sagt ihr dann, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Später kommt dann Maria ihm entgegen, als Herzmensch, ganz anderer Typus. Und sie ist viel emotionaler. Sie geht zu Jesus und weint einfach nur. Und Jesus reagiert auch darauf, ganz passgenau. Und er weint mit ihr. Also wir merken, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Charakteristiken. Und Jesus nimmt sie alle an. Und Jesus begegnet jedem so, wie er es braucht. Wie cool ist das? Wir sind alle völlig verschieden. Und keiner muss sich verstellen oder keiner muss sich in irgendein Raster reinpressen, in irgendein Korsett reinzwängen. Wir können so zu Jesus kommen, wie wir sind. Er nimmt jeden an. Er nimmt jeden an und er begegnet jedem auf die Weise, wie er oder sie es braucht. Maria und Martha. Und das sehen wir auch heute in unserem Text wieder. Es geht auf diesem Fest zu Ehren von Jesus auch wieder darum, Martha ist jetzt so die Managerin, die Macherin, Kopfmensch, ganz in ihrem Element, Partyplanerin und so. Sie organisiert das, kümmert sich um alles, jeder hat genug zu essen. Und ja, sie macht so ihr Ding. Maria bei all dem hat ganz andere Gedanken, was wir im Vers 3 sehen. Es überkommt sie auf einmal, diesem Jesus was Gutes zu tun, ihm ihre Liebe zu zeigen. Und damit kommen wir zu der ersten Person, mit der wir durch diesen Text gehen wollen. Offensichtlich Maria. Maria geht nämlich irgendwo an den Schrank und holt ein Fläschchen Parfüm, Nadenöl, bricht diese Flasche auf und gießt es dann Jesus über die Füße. Nadenöl, das ist ganz aromatisch, wie so ein Saunaaufguss. Weiß ich nicht, ob einer von euch schon mal in die Sauna geht oder so. Das ist ein Duft von diesem Nadenöl, der verbreitet sich im ganzen Raum. Das ganze Haus riecht, alle Gäste kriegen mit. Oh, was ist denn hier für ein Aroma? Hier riecht jetzt alles. Der Duft durchdringt den ganzen Raum. Ich habe geguckt, was dieses Nadenöl genau ist. Das hat erstmal einen ganz intensiven Duft, also irgendwie holzig, nadelig, keine Ahnung, und wird aus den getrockneten Wurzeln und Stängeln der Nade gewonnen. Deshalb Nadenöl. Aber jetzt wird's spannend. Die Nade gehört zu Baldriangewächsen und gedeiht nur an den 4000 Meter hohen Hängen des Himalaya-Gebirges. Das Zeug wurde also importiert, Importware aus Indien. Absolutes Luxusgut, deshalb war das so teuer, deshalb war das so kostbar. Und wir lesen hier in dem Vers 3, es war reines Nadenöl, unverfälscht. Und das ist ja auch klar, wenn ich mir jetzt keine Gucci-Tasche leisten kann oder so, dann könnte ich mir ja auch die irgendwie Gucci-Tasche oder so, wo irgendwie ein Buchstabe so ein bisschen rumgedreht ist oder was kaufen. Oder die Rolex-Uhr gibt es auch irgendwie eine Rolex oder was weiß ich. Oder anstelle von der Adidas-Hose oder Schuhe gibt es auch Abibas oder irgendwie so Fake, irgendein Nachmache. Weil das andere ist eigentlich zu teuer. Und wenn man es von Weitem sieht, denkt man vielleicht, es wäre echt, aber ist es nicht. Maria versucht hier nicht, irgendwie was zu faken. Die Leute zu täuschen, ihre Geschwister oder Jesus oder die anderen Gäste irgendwie einen bestimmten Eindruck zu machen. Sie hat dieses echte, unverfälschte, wertvolle Öl und sie ist bereit, das für Jesus einzusetzen, das ihm zu opfern. Es geht ihr dabei nicht um eine Show, denn dann hätte sie ja auch irgendwie gepanschtes Zeug nehmen können, verdünnt oder irgendwie, keine Ahnung. Oder sie hätte da ja noch eine große Selbstdarstellung rausmachen können. Also, ich kündige das groß an, Jesus damals vor genau 2 Jahren und deshalb möchte ich jetzt und bla bla bla, ein großer Auftritt. Nein, sie schwingt da keine große Rede. Sie merkt einfach in ihrem Herzen, ich muss diesem Jesus meine Dankbarkeit ausdrücken. Ich will ihm jetzt irgendwie zeigen, wie wertvoll er mir ist, wie wichtig er mir ist, wie sehr ich ihn liebe. Und ich will ihn ehren. Und bevor es irgendeiner mitkriegt in der ganzen Hausgemeinschaft da, steht sie auf, bricht diese Flasche und gießt es Jesus über die Füße. Und das ganze Haus riecht nach diesem wunderbaren, nach diesem intensiven Aroma. Wir lesen hier in dem Text, dass es 300 Denare, 300 Silberstücke in etwa wert war, dieses Öl. 300 Silberstücke, das sind, oder Denare, das sind 300 Tagelöhne. Immer der Lohn für einen Tag. 300 Tage, also im Prinzip ein Jahresgehalt. Keine Ahnung, wie viel ihr in Kredenbach hier so in einem Jahr verdient. Aber weiß ich nicht, vielleicht war dieses Nadenöl von Maria 30.000 Euro wert. Oder 40, oder 50, oder 60, ja, keine Ahnung. Aber unvorstellbar viel Geld. Unvorstellbar viel Geld, ein ganzes Jahresgehalt. Und Maria kippt es Jesus über die Füße und salbt ihm irgendwie damit die Füße. Die ganze Flasche ausgekippt, ein halber Liter. Es läuft über seine Füße, die dreckigen Zehen irgendwie, zack, auf den staubigen Boden und später wird es aufgewischt oder verdunstet oder so, keine Ahnung. Was für eine Verschwendung, oder? Könnte man meinen. Dazu später noch mehr. Denn erstmal lohnt es sich, über diese 50.000 Euro noch ein bisschen weiter zu denken. Oder 30 oder 60, wie viel auch immer. Ich weiß nicht, ob einer von euch so viel Geld eben mal so übrig hat. Einfach da liegen irgendwie zum Wegkippen. Die meisten ja eher nicht. Wir können schon annehmen, dass die drei Geschwister wohlhabend waren. Jetzt ist die Frage, wie wohlhabend? Waren sie Superreiche oder waren sie halt irgendwie gut bürgerlich? Ja, so hat das Friedrich Merz ja auch mal gesagt, so obere Mittelschicht irgendwie, keine Ahnung. Ist jetzt nur Spekulation. Aber ein Jahresgehalt, das gibt man ja auch nicht einfach mal so für Parfüm aus, oder? Vielleicht hat der Vater von Maria viele Jahre vorher diese Flasche Parfüm bei ihrer Geburt gekauft. Oder vielleicht, als sie noch ein kleines Mädchen war und irgend so eine Karawane aus Indien mal vorbeikam, die diese wertvolle Importware dabei hatte. Da spekuliere ich jetzt. Vielleicht hat er sich gedacht, das ist meine kleine Prinzessin, meine kleine Maria. Und irgendwann kommt der Tag, da verheirate ich die mit einem ganz tollen Mann. Und für diesen Tag, für diese Hochzeit, kaufe ich das ganz besondere Parfüm heute. Und wenn dann diese Hochzeit kommt, dann kann sich meine Tochter mit diesem wertvollen Nadenöl einparfümieren und ihr Duft erfüllt den ganzen Raum. Alle Augen sind dann auf sie gerichtet, meine Maria. Und dann feiern wir diesen wunderbaren Tag, diese große Hochzeit zusammen. Im Hohelied 1, da redet Schulamit, die Verlobte von Salomo, redet auch davon, wie sie sich mit Nade einparfümiert für die Hochzeit. Vielleicht war die Flasche auch irgendwie eine Mitgift für die Hochzeit. Dann hat Maria sozusagen 50.000 Euro Startkapital mit ihrem dann Ehemann und können das nach der Hochzeit verkaufen, die Flasche, und haben eine gute Basis, um sich sozusagen ein Leben aufzubauen. Ist jetzt, wie gesagt, nur meine Interpretation, aber es erscheint mir doch irgendwie plausibel. Und das würde bedeuten, Maria hat nicht nur 50.000 Euro geopfert, was schon enorm ist, sondern sie hat noch viel, viel mehr geopfert als nur Geld. Vielleicht hat Maria sich gesagt, ja, diese Aussicht auf eine Ehe, dieser perfekte Hochzeitstag, wo ich schön einparfümiert bin, alle Augen sind auf mich gerichtet, oder dieses Startkapital ins gemeinsame Leben dann, das ist alles schön und gut, aber Jesus ist noch besser. Jesus ist mir noch mehr wert. Vielleicht steckt das dahinter. Leider machen viele Menschen es ganz anders als Maria. Männer und Frauen. Ich bin Christ, ja, man wächst auf christlich vielleicht, man glaubt an Jesus, liest die Bibel, geht in die Gemeinde. Aber irgendwann sehnt man sich vielleicht so sehr nach einer Beziehung, nach einem anderen Menschen, dass das Alleinsein vorbei ist, dass man irgendwo dann einen Abstrich macht und vielleicht sagt, ja gut, jetzt ist halt der Punkt, da muss ich mich ein Stück weit entscheiden. Der andere da, Kandidat, Kandidatin, ist halt jetzt nicht so irgendwie mit Glauben und so, nee, haben die nichts mit am Hut. Okay, komm, dann mache ich halt den Kompromiss. Dann ist mir diese Aussicht auf eine Beziehung dann wichtiger und Jesus kann nicht mehr mithalten. Das ist eine Frage, die uns da heraussticht, denke ich. Lasse ich den Glauben jetzt hinter mir, wenn ich in solchen Situationen bin, als Single, als Jugendlicher, als junger Erwachsener? Will ich lieber diese Beziehung, selbst wenn es eben so, wie Paulus das sagt, dieses ungleiche Joch ist? Oder lasse ich mir an Jesus genügen? So wie das Naomi im Buch Ruth auch macht. Die Schwiegertöchter wollen ja mit ihr nach Israel zurückgehen und wollen zum Volk Gottes übertreten und gläubig werden im Prinzip. Und dann sagt Naomi, nee, geht ihr lieber zurück. Heiratet da in eurer Heimat, dann habt ihr einen Mann, dann habt ihr eine Beziehung. Das ist dann besser für euch. Das gibt euch dann Erfüllung und das macht euch glücklich. Kommt nicht mit mir nach Israel, ins Volk Gottes hinein. Zu dem Zeitpunkt war sie noch ein ganz schlechtes Beispiel da. Aber dann sagt ja Ruth diese wunderbaren Worte, nein, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Dein Gott, der soll auch mein Gott sein. Und sie war dann bereit, Ruth, diese Aussicht auf eine Beziehung hinten anzustellen. Diese Ehe vielleicht im Heimatland oder so hinten anzustellen und geht mit Naomi nach Israel. Und wird ja da am Ende sogar auch mit Boas belohnt. Und auch hier in unserem Text sehen wir, dass die Hingabe von Maria gesehen wird und dass sie belohnt wird. Im Paralleltext hierzu, Johannes 12, da sagt Jesus was sehr Interessantes. Der Paralleltext ist Matthäus 26 im Vers 13. Matthäus 26, Vers 13. Da sagt Jesus: Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Überall, wo die gute Nachricht verkündet wird, haben wir hier gelesen. Seit 2000 Jahren haben Menschen auf der ganzen Welt von dieser Hingabe gehört, von dem, was diese Frau da getan hat. Überall, wo es Bibeln gibt, da wird dieses Opfer von Maria irgendwie bekannt. Wie cool, da hat Jesus eine Verheißung gegeben, dass das Opfer ja belohnt wird, dass es gesehen wird und es erfüllt sich. Wie viele andere Opfer oder Geschenke wurden in den 2000 Jahren irgendwie gemacht, wo irgendjemand irgendeinem großen Kaiser oder sonst was ein Geschenk gemacht hat? Erinnert sich kein Mensch dran, oder? Aber dieses Geschenk, dieses Opfer hier von Maria, das kennen wir sogar seit 2000 Jahren noch. Weil es nicht nur irgendwie ein Geschenk war, sondern weil es ein wirkliches Opfer war, weil es Hingabe war, Herzblut. Nicht nur irgendeinem Menschen gegenüber, sondern dem lebendigen Gott gegenüber. Und der lässt sich nicht lumpen. Jesus lässt sich nicht lumpen. Er gibt tausendfach zurück. Ich habe noch nie einen getroffen. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich habe noch nie einen getroffen, der gesagt hat, boah, ich habe jetzt hier irgendwie was ins Reich Gottes gesteckt, Zeit, Kraft, Energie, was weiß ich, Geld. Und jetzt am Ende muss ich doch sagen, hätte ich es besser mal nicht gemacht. Ich habe da irgendwie was geopfert für Jesus und das hätte ich eigentlich für mich behalten sollen. Ich bereue es jetzt irgendwie, hätte ich es mal nicht gemacht, jetzt stehe ich mit leeren Händen auf einmal da. Habe ich noch nie getroffen, so jemanden. Jesus sagt, wer um meinetwillen was zurücklässt, irgendwie aufgibt, der bekommt es hundertfach zurück, in der ewigen Welt und schon jetzt, sagt Jesus. Und deshalb nimmt er Maria dann ja auch in Schutz. Das ist Vers 7, der steht hier, glaube ich, nicht mit bei. Er freut sich über dieses Opfer von Maria. Ich denke für mich so ein bisschen so, wie Eltern vielleicht sich über so Zeugs von den Kindern freuen. Klar, Jesus braucht das nicht und ist nicht darauf angewiesen, irgendwie, dass er jetzt da was bekommt oder irgendwie Opfer oder so. Nein, es freut ihn einfach. Es freut ihn einfach, weil da diese Liebe drin steckt, weil da diese Beziehung drin steckt. Wie ja, von einem Kind zu den Eltern. Maria bringt hier ein Opfer, und zwar diese Hingabe, dieses Herzblut. Das ist das höchste Opfer, was wir Menschen bringen können. Liebe ausdrücken, Beziehung ausdrücken zu unserem Herrn. Das ist das größte Opfer, was wir Menschen bringen können. Und damit kommen wir zur zweiten Person aus diesem Text, die heraussticht. Und das ist Judas. Judas bekommt all das mit, Duft, Maria, opfert hier das Parfüm und so weiter und spricht aus, was viele denken. Eieieiei, was für eine Verschwendung. Maria, bist du blöd? Du hast hier gerade 50.000 Euro ausgekippt. Wie kann man nur? Wie kann man nur? Aber wir lesen auch, dass er dabei noch einen Hintergedanken hatte. Wenn Maria offiziell jetzt diese Flasche hier nicht aufgebrochen hätte, wäre noch versiegelt und hätte das verkauft und 50.000 Euro offiziell gespendet an die Jünger sozusagen, an die Vereinskasse, die hat Judas nämlich verwaltet, ja, dann hätte er sich vielleicht so 2.000, 3.000, 4.000 Euro mal mit der Zeit über die Wochen und Monate abzwacken können für sich. Denn wir lesen hier, dass Judas ein Geldproblem hatte. Er war voller Geldliebe. Judas hat gedacht, Geld gibt ihm Erfüllung. Geld ist das, worauf es ankommt. Und bei der Entscheidung, die Maria getroffen hat, 50.000 Euro oder Jesus, Deal or no Deal, da hätte Judas nicht lange gefackelt. Sorry, Jesus, ja, du bist nicht genug, ich nehme das Geld. Damit kann ich mehr anfangen. Oder bei dieser gewaltigen Entscheidung von Mose, das lesen wir im Hebräer 11, alle Schätze Ägyptens oder den Weg mit Gott gehen. Da hätte Judas ganz schnell gesagt, ja, alle Schätze Ägyptens, klar. So viel Geld, wie ich will, alles Ansehen und Respekt, den ich will, unendlich viele Frauen und uneingeschränkte Macht, was weiß ich, die Schätze Ägyptens, hätte Judas sofort genommen. Und er gibt uns hier dadurch ein warnendes Beispiel, denke ich. Wir sollten auf das schauen, was im Leben wirklich zählt. Und wir sollten das Opfer von anderen, die Hingabe von jemand anderem, nicht vorschnell verurteilen. So wie in der einen Begebenheit, wo die Kinder zu Jesus wollten und die Jünger sie abwehren. Oder wo vielleicht die Witwe ihre 10 Cent gegeben hat beim Opferkasten im Tempel und andere das übersehen oder irgendwie vielleicht verachten. Aber Jesus sagt, nein, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Wir können hier dran sehen, es gibt nicht verschiedene Stufen von Opfer oder Hingabe. Das ist besser als das. Ja, der eine gibt 5 Euro in die Kollekte, der andere gibt 10 Euro in die Kollekte. Ah, ist besser, die 10 Euro, super. Nein. Wir sollten solche Hingabe, solche Liebesdienste nicht irgendwie vergleichen oder bewerten aus unserer Sicht, wie viel hat jetzt einer da gegeben oder wie viel hat jetzt einer für den Herrn eingesetzt. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt, letztes Jahr, glaube ich, da wollte so ein junger Amerikaner in Australien mit so einem Kanu auf eine fast einsame Insel fahren, wo nämlich so 200 Ureinwohner lebten, unerreichte Menschen. Und er wollte denen das Evangelium bringen und kam an den Strand und wurde direkt mit Speeren getötet. Verschwendung, oder? Hätte er jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, sein Leben anders einsetzen sollen oder hätte er nicht viel Besseres machen können fürs Reich Gottes oder so? Das sind Fragen, die uns da kommen. Jim Elliot, vielleicht kennt er den, hat genau die gleiche Geschichte im Prinzip mit Südamerika. Bei uns in der Gemeinde hatte ich das auch mal. Da hat jemand der Gemeinde, ist schon 10 Jahre her, weiß ich nicht, 15.000 Euro gegeben, damit wir haben diese Böschung, vielleicht kennt er das unterm Gemeindehaus, so eine riesige Böschung, damit die mal schön gemacht wird. Und ich habe gedacht, ach du Schande, seid ihr bekloppt. 15.000 Euro für so olle Unkraut jäten und so. Mit dem Geld hätten wir doch viel, viel andere Sachen machen können, viel Besseres. Da habe ich das verurteilt, das Opfer, die Hingabe von meinem Bruder. Oder auch, wenn wir singen, ich fand das schön, du hast es eben auch gesagt, der eine steht vielleicht auf und der andere sitzt oder hin und wieder hebt vielleicht sogar einer mal die Hand oder einer macht die Augen zu oder keine Ahnung. Und der andere sitzt vielleicht mit gefalteten Händen ruhig da. Jeder hat da seine Anbetungsform, seine Ausdrucksweise, für Hingabe, für Opfer. Das sollten wir nicht vorschnell verurteilen. Jesus sieht das Herz. Wir kennen den Vers, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Jesus sieht das Herz. Und oft lesen wir in den Evangelien, er sah ihre Gedanken. Und das finde ich so tröstlich. Jesus guckt in mein Inneres. Guckt nicht auf irgendwie Ergebnisse, guckt auf das, was ich jetzt vorweisen kann. ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, was habe ich geleistet, wie viel Nutzen bringt das und so. Na, ganz viel habe ich irgendwie vielleicht gut gemeint, aber ganz schlecht gemacht oder mir irgendwie oberflächlich ausgedacht. Vielleicht kennt der ein oder andere das Lied. Jesus guckt nicht darauf, was bringt das denn jetzt, was ist denn der Nutzen davon? Nein, er guckt auf unser Inneres. Hier, wie bei diesen Kindergeschenken, das Ding kann ich auch für nichts gebrauchen. Das weiß ich nicht, ist irgendein Glasschale, ist Altglas. 2 Cent wert oder so. Keine Ahnung, das bringt mir gar nichts. Aber es ist wertvoll. Und so ist es bei Jesus auch. Das finde ich so tröstlich. Ich muss mich nicht verkrampft abmühen, irgendwie versuchen, mir seine Anerkennung zu verdienen, irgendwie bestimmte Ergebnisse zu erreichen oder bestimmte Opfer zu bringen oder so. Nein. Es geht einfach darum, sein Herz ihm auszuschütten. In den Augen der Welt, mit menschlicher Weisheit, da war das, was Maria hier gemacht hat, völlig verrückt. Dieses Opfer, Verschwendung. Das müsste man verurteilen. Das hätte man so viel sinnvoller einsetzen können. Aber in den Augen Gottes, in seiner Weisheit, da war das, was Maria da gemacht hat, war unendlich wertvoll. Upsa. Ja, das war wunderschön. Das hat ihn berührt und erfreut. Und damit kommen wir zur letzten Person noch kurz. Wir lesen hier in unserem Text im Vers 1, dass diese Ereignisse 6 Tage vor dem Passafest waren. Und als Jesus dann im Vers 7 Maria in Schutz nimmt, Judas gegenüber, da redet er von seinem eigenen Begräbnis. Denn dieses Passafest, also 6 Tage dann nach dem, was wir hier lesen, das ist der Tag, an dem Jesus stellvertretend für uns sterben würde, Karfreitag. Und das ist natürlich das größte Opfer schlechthin, wo er, der Gerechte, für uns stirbt, für uns Ungerechte und uns dann gerecht macht. Er gibt uns seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Er macht aus uns, die wir seine Feinde waren, Freunde, indem er uns Vergebung ermöglicht, Versöhnung ermöglicht. Er ließ die Herrlichkeit zurück. Seine Herrlichkeit hat das nicht wie Diebesgut festgehalten, sondern hat das losgelassen, hat sich entäußert und ist als Mensch auf die Welt gekommen. Ja, wir gehen ja im Prinzip schon auf Weihnachten wieder zu, die Krippe. Aber genauso das Kreuz, das gehört beides untrennbar zusammen, weil es zeigt diese enorme Hingabe Gottes uns gegenüber. Er hat sich entäußert für uns. Er hat unsere Strafe getragen. Er wurde für uns zur Sünde, zum Fluch. Hat den Zorneskelch, den wir eigentlich hätten trinken müssen, den hat er getrunken. Wahnsinn, was ist das für eine Liebe? Was ist das für ein gewaltiges Opfer, was Jesus dargebracht hat? Und dieses größte aller Opfer, das verdient, dass wir ihn ehren, dass wir ihm dafür danken, was er für uns getan hat. Deshalb wollen wir uns zum Schluss ganz persönlich fragen, wer ist Jesus für mich? Was bedeutet mir dieses Opfer, was er für mich getan hat? Bin ich bereit, mir Nachfolge auch was kosten zu lassen? Oder heißt Nachfolge für mich nur Lebensversicherung, ja, das steht so im Schrank und verstaubt. Ist der Glaube im Prinzip nur die Kirsche auf meinem Eisbecher des Lebens? Oder ist der Glaube, ist Jesus der ganze Eisbecher? Oder von mir aus die ganze Eisdiele noch direkt? In Römer 12, Vers 1, da wird der ganze Römerbrief gebündelt, die ganze Theologie der ersten 11 Kapitel auf diesen einen Vers. Deshalb bringt euer Leben jetzt als lebendiges Opfer dar. Und das ist ein Wohlgeruch, wie dieses Parfüm, ein Wohlgeruch, der zu Gott aufsteigt und der ihn erfreut. Maria hat das getan. Sie hat diese Flasche aufgebrochen und ganz ausgeschüttet, alles ausgekippt. Nicht nur ein paar Tröpfchen und dann den Rest irgendwie umgefüllt oder für sich wieder zurück in den Schrank gebracht. Nee, Maria ist für diesen Jesus all in gegangen, aufs Ganze. Grenzenlose Verehrung Jesus gegenüber. Nicht irgendwie halb-halb oder so ökonomische Abwägung. Jesus war der größte Schatz ihres Lebens und das drückt sie aus. Oswald Chambers hat dieses berühmte Buch geschrieben, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Und da möchte ich ein Zitat vorlesen zum Schluss. Da schreibt er, Jesus sagt, wer an mich glaubt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers ausfließen. Es heißt nicht, der wird lebendiges Wasser für sich gewinnen, sondern hunderte anderer Menschen werden unaufhörlich durch ihn erfrischt. Es ist jetzt Zeit, das Leben zu zerbrechen, aufzuhören, nach der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu erlangen und alles auszugießen. Der Herr wartet auf Tausende unter uns, die das für ihn tun. Wow, das ist Hingabe, unser Leben für Jesus zu leben, ihn zum zentralen Lebensmittelpunkt zu machen. Und dazu schenke er uns Gnade, jeden Tag neu. Amen. Ja. Wer möchte, kann gerne aufstehen, dann wollen wir noch zusammen beten. Ja, danke, Herr Jesus, dass du dieses unvorstellbar große Opfer für uns gebracht hast. Du bist ein Mensch geworden, hast deine Herrlichkeit zurückgelassen, hast dich beschränkt und eingeengt als Mensch, bist in unsere Schwachheit hineingekommen und bist für uns gestorben, Herr. Bist für uns ans Kreuz gegangen und hast die Sünde, ja, getragen, die wir hätten tragen müssen. Die Strafe hast du auf dich genommen. Was für ein großes Opfer. Danke, dass wir das heute nochmal sehen durften. Und wir wollen beten, Herr, dass das uns immer vor Augen bleibt, wie sehr du uns liebst, was du für uns getan hast, welche Hingabe du uns gegenüber gezeigt hast. Danke dafür. Wir beten dich an für das, was du getan hast. Und wir danken dir auch für das Vorbild von Maria, Herr, die ja so sehr sich hingegeben hat für dich, die ihre Liebe ausgedrückt hat dir gegenüber. Und das inspiriert uns, Herr. Wir beten, dass wir wirklich die Liebe dir gegenüber auch ausdrücken können. Zeig du uns da, wie und wo, jedem auf seine Weise, Herr. Vergib uns, wo wir die Opfer, die Hingabe oder die Anbetung von anderen verurteilt haben oder darauf herabgeblickt haben, wie andere ihre Liebe dir gegenüber ausdrücken. Das steht uns nicht zu, Herr. Und danke, dass du uns auch das klargemacht hast. Da wollen wir demütig werden und bitten dich um Erneuerung, um Vergebung. Danke, dass wir mit dir unterwegs sind, Herr, dass wir auf der Grundlage von deinem Opfer leben dürfen. Wie wunderbar ist das. Amen.